Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Jamie T, 90s Cars haben wir hier gehört, um 13 Minuten nach 10 und damit zu dem, was wir uns für heute vorgenommen haben für diese Sendung. Und zwar ist das keine ganz kleine Frage, die wir mit Ihnen beackern wollen, nämlich was hält uns zusammen als Gesellschaft? Es sind schwierige Zeiten gerade, klar, wir berichten das hier hoch und runter. Inflation, Corona, der russische Krieg gegen die Ukraine, Erderhitzung und es sieht auch nicht so aus, als würde das alles schnell anders werden. Aber halten wir zusammen angesichts dieser Bedrohung als Gesellschaft? Sind wir untereinander verbunden? Und was würde das überhaupt konkret bedeuten? Also, dass man im Kreise der Familie zusammenhält vielleicht oder im Freundeskreis? Oder geht das dann auch darüber hinaus? Und dann gibt es ja auch noch das beliebte Internet, von dem früher viele kluge Köpfe gemeint haben, das bringt uns alle enger zusammen, das verbindet uns, da kommen wir alle hin und tauschen uns aus. Tja, und dann gucke ich eben auf die eine oder andere Plattform und wende mich ab mit Grausen, sehr viel Selbstdarstellung, enorm große Egos und auch ganz viel reingerülpstes, Beleidigendes und Schlimmeres. Und jetzt klinge ich tatsächlich schon wie eine Kulturpessimistin, dabei will ich das gar nicht. Die Journalistin Nina Apin, die ist Autorin des Buchs Das Ende der Ego-Gesellschaft, die sagt, nun macht mal halblang, beim Ehrenamt gibt es einen Zuwachs und das Internet, sagt sie, ist ja auch nur ein Steinchen im gesellschaftlichen Mosaik.
Naja, das könnte man vielleicht so sehen, wenn man jetzt nur einen kleinen Ausschnitt der gesellschaftlichen Debatten mitkriegt, also sprich die in den sogenannten sozialen Medien, da ist der Ton zunehmend rauer, der Ton ist emotional, der Ton ist unterirdisch zum Teil. Aber zum Glück ist das ja eben nicht das, was alle Debatten kennzeichnet, die so laufen. Also auf intellektueller Ebene, auf Miteinander-Ebene, im persönlichen Bereich geht es doch ganz anders zu.
Also demnach wären ja raue Online-Debatten künftig eben kein Indikator für einen nur bröckligen Zusammenhalt. Und das meint auch Kai Unzicker, der sich wissenschaftlich mit gesellschaftlichem Zusammenhalt beschäftigt. Der misst den nämlich für ein Langzeitprojekt bei der Bertelsmann Stiftung. Und er hat das hier auf Radio 1 gesagt.
Ja, langfristig kann man sagen, haben wir in Deutschland eigentlich einen sehr, sehr stabilen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Also wir haben über viele, viele Jahre hinweg eigentlich kaum Veränderungen bei diesen Werten gesehen. Und wenn sich was verändert hat, dann ist das besser geworden. Also die Leute haben sich stärker um das Gemeinwesen gekümmert, haben sich mehr engagiert. Jetzt in den letzten 2-3 Jahren, also über die Corona-Pandemie, aber jetzt auch in der Krise, da sehen wir, dass da einige Werte zurückgehen. Das ist aber immer noch nicht so, dass jetzt hier irgendwie die Gesellschaft komplett auseinanderfällt. Aber man merkt, die Gesellschaft ist jetzt deutlich unter Stress.
Also wir erleben gerade sowas wie einen gesellschaftlichen Stresstest, denn das hat Kai Unzicker auch gesagt, Krisen können Zusammenhalt negativ beeinflussen, zum Beispiel wenn dadurch bedingt ehrenamtliche Tätigkeit und Engagement wegfallen.
Menschen brauchen natürlich auch die Sicherheit, die Freiheit zu glauben, dass wenn sie sich jetzt für andere einsetzen, dass das für sie auch keine Risiken bedeutet. Also wer sich Sorgen macht, wie es um meine eigene Zukunft aussieht, ob ich morgen meine Miete bezahlen kann oder meine Heizkosten zum Beispiel, der engagiert sich dann vielleicht nicht noch zusätzlich in irgendeinem Verein oder kümmert sich um irgendeine Notlage vor Ort, sondern schaut erst einmal, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass bei mir das Licht nicht ausgeht.
Wobei ich mich ja frage, bedeutet das denn dann umgekehrt, dass wohlsaturierte Menschen auf jeden Fall aktiv sind im Ehrenamt und sich stark machen für das Wir? Ich bin mir da gar nicht so sicher, muss ich sagen. Aber ich muss das ja auch nicht beantworten. Das sollen Sie ja hier tun. Vielleicht erstmal mit der Frage beginnend, was hält uns denn überhaupt zusammen gesellschaftlich? Ist es das Ehrenamt? Sind es Strukturen im Kiez, also vor der Haustür? Sind es Vereine oder aber eben gerade doch das Netz mit eben diesen vielen Möglichkeiten, sehr schnell sehr viele andere zu erreichen? Jeder für sich selbst, was hält uns noch zusammen? Das ist der Titel der Sendung und Ihre Meinung und Ihre Erfahrungen dazu können Sie gerne loswerden unter 0331 70 99 111. Die musikalische Einstimmung kommt von Jack Johnson. Das sind die Akkorde, die uns Jack Johnson mitgeben kann für die Debatte. Better together meint er. Wir diskutieren nämlich drüber, was hält uns noch zusammen? Wie sieht's aus mit gesellschaftlichem Zusammenhalt? Und angerufen hat Sabine mit einer mal mindestens zwiespältigen Erfahrung.
Ich möchte dazu nur erzählen, dass ich auch einige Jahre ehrenamtlich gearbeitet habe, aber dann auch leider bemerken musste, dass es in freiwilliger Selbstausbeutung geendet hat. Es waren auch meistens immer dieselben Leute, die dann länger blieben und öfter kamen und weiß ich. Und ich habe dann irgendwann deswegen aufgehört. Obwohl ich Ehrenamtsarbeit gut finde und auch wichtig, also dieses ganze Staatssystem würde, glaube ich, zusammenkrachen, wenn wir nicht die vielen Ehrenamtlichen hätten.
Sagt Sabine, also ohne Ehrenamt geht's nicht, wenn wir über gesellschaftlichen Zusammenhalt sprechen. Funktioniert aber auch nicht, wenn es an den üblichen 1, 2, 3 Kümmerer und Kümmererinnen hängen bleibt. Was haben Sie für Geschichten zu bieten? Vielleicht haben Sie ja auch Ideen, wie Leute beim Ehrenamt und beim Engagement gehalten werden. Vielleicht haben Sie von ehrenamtlicher Betätigung profitiert. All das würde mich interessieren. Nummer ist 0331 70 99 111. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sein Thema gefunden für seine zweite Amtszeit, Engagement. Vor ein paar Monaten hat er für eine soziale Pflichtzeit geworben, also ein Jahr des Ehrenamtes. Und angesichts der vielen Krisen, die uns umgeben, sagt er, die Demokratie ist kein Selbstbedienungsladen. Die Demokratie lebt nicht von alleine, sondern braucht tätige Mitarbeit.
Die Demokratie ist kein Supermarkt. Da kann man nicht hingehen und sich das, was einem gefällt, aus dem Regal nehmen, im Übrigen darüber schimpfen, dass manches andere nicht vorhanden ist, sondern die Demokratie ist eine anspruchsvolle Staatsform. Wir sind auch noch dafür zuständig, dass wir die Regale wieder auffüllen. Wir sagen, Demokratie lebt vom Einsatz und vom Engagement.
Wobei ich mir ja ehrlich gesagt nicht ganz sicher bin, ob das Bild mit dem Supermarkt und mit diesen Regalen und Produkten, ob das nicht ein bisschen windschief ist. Aber der Punkt, den er machen will, ist ja klar. Demokratie ist, wenn man mitmacht, wenn man beiträgt. Und auch auf unser Thema heute, auf die Frage nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, geht er ein.
Wir dürfen nicht vergessen, dass wir alle aufeinander angewiesen sind, nicht zuletzt als Bürgerinnen und Bürger. Demokratie, mit anderen Worten, geht nicht ohne Zusammenhalt und sie geht nicht ohne unser aller Einsatz für dieses Gemeinwesen, in dem wir leben.
Wir diskutieren heute, was uns ausmacht als Gesellschaft, was uns zusammenhält. Wie lautet Ihr Verständnis davon? Wo und wie tragen Sie bei? Und wo und wie, keine Ahnung, profitieren Sie vielleicht auch von diesem gesellschaftlichen Zusammenhalt und Engagement? Möchte ich gerne wissen unter 0331 70 99 111. Wir sprechen über gesellschaftlichen Zusammenhalt in dieser Sendung. Und da geht's dann schon auch mal ums Streiten.
Radio 1. Elterntelefonate. Geführt, aufgeschrieben und vorgetragen von Sebastian Lehmann.
Meine Mutter ruft aus meiner Heimatstadt Freiburg an. Ich reg mich auf, ruft sie. Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht, frage ich, außer ans Telefon zu gehen.
Muss ich deine ganzen Fehler noch einzeln aufzählen, Sebastian? Aber jetzt reg ich mich über deinen Vater auf. Er denkt immer, dass er recht hat.
Der Supermarkt macht wirklich erst um 9 zu, ruft mein Vater von hinten ins Telefon.
Warum stand ich dann gerade um 7:50 vor verschlossener Tür?
Die Tür war bestimmt kaputt, du hättest mal klopfen sollen.
So ein Blödsinn. Hört bitte auf, euch zu streiten, unterbreche ich sie.
Wir streiten nicht, wir diskutieren.
Nein, wir streiten.
Streitet ihr euch jetzt auch darüber, ob ihr euch streitet?
Redet doch lieber mal über was, worüber ihr euch einig seid. Vielleicht, dass ein Kind gereicht hätte?
Eigentlich hätte vielleicht auch kein Kind gereicht. Beleidigt lege ich auf. Das habe ich mich bis jetzt noch nie getraut. Meine Freundin kommt ins Zimmer.
Ich gehe einkaufen, sagt sie. Der Supermarkt hat aber nur bis 8 auf. Nein, bis 9, ruft meine Freundin.
So ein Blödsinn.
Du bist wie deine Mutter,
sagt meine Freundin.
Und du wie mein Vater. Immer willst du dich mit mir streiten. Wir streiten nicht, wir diskutieren,
ruft meine Freundin und geht einkaufen.
Telefonate mit Sebastian Lehmann. Jederzeit auf radio1.de.
Wir wollen in dieser Sendung sprechen über das, was uns als Gesellschaft zusammenhält. Und da haben wir mal eine kleine Online-Umfrage für Sie aufgelegt. Da geht es ganz allgemein um den Umgang miteinander, also jetzt gar nicht mit Fokus auf Netz und Plattformen und so. Also wenn Sie rausgehen nach Analogistan, wenn Sie im Alltag irgendwo auf andere treffen, mit anderen sprechen und umgehen, was weiß ich, im Wartezimmer, auf dem Gehweg an der Supermarktkasse. Was ist Ihr Eindruck? Sagen Sie, im Großen und Ganzen begegnen mir Menschen im Alltag meist respektvoll oder eher respektvoll oder würden Sie eher sagen, eher respektlos oder überwiegend respektlos? Das würde ich gern wissen. Sie finden die Umfrage auf radio1.de und anrufen mit Meinungen zum Thema können Sie auch. 0331 70 99 111. Debbie Bowie hier in der Funky-Version. Ich habe Sie gerade auf die Umfrage hingewiesen auf radio1.de, wo wir gerne mal bei Ihnen Stimmungsbild einholen möchten, wie Ihnen Menschen im Alltag begegnen, eher respektvoll oder eher respektlos. Und da ist derzeit eine satte Mehrheit tatsächlich auf der Seite, die sagt meist respektvoll oder eher respektvoll. Sie können Ihre mutmaßlich dann aber negativen Erfahrungen da auch gerne in einen Klick verwandeln auf radio1.de oder Sie rufen hier an 0331 70 99 111 und sagen uns, was denken Sie denn, was hält uns zusammen als Gesellschaft? Und Barbara meint das hier.
Ich finde das Essen, also da wird ja auch oft gesagt, es hält Leib und Seele zusammen und das stimmt. Jemand zum Essen einladen oder zu jemand zum Essen gehen und man hat das Essen außenrum, das hält uns zusammen und das hält nicht nur Familien zusammen, sondern eben auch fremde Leute, die miteinander essen.
Und ums Ehrenamt ging es auch schon bei uns in der Sendung und dazu äußert sich Claudia.
Ich habe zwei Ehrenämter, die sind nicht besonders aufwendig, aber die mache ich, weil ich davon überzeugt bin, dass wir ohne die Zivilgesellschaft komplett verloren wären. Das sieht man meiner Meinung nach an Diktaturen in verschiedenen Ländern, wo die Zivilgesellschaft zerstört wurde. Allerdings nimmt es die Politik und den Staat nicht aus der Verantwortung.
Sagt Claudia, und vorhin gab es schon einen anderen O-Ton hier im Programm von einer Hörerin, die sagte, sie hat sich auch lange ehrenamtlich betätigt, aber dann festgestellt, das ist Ausbeutung oder Selbstausbeutung und man trifft immer auf die üblichen Verdächtigen. Also viele Menschen kümmern sich auch nicht und dazu hat mir Nadja geschrieben und sagt, ja klar, bei der engagierten freiwilligen Arbeit finden sich immer dieselben, muss man wissen, wenn man sich dazu gesellt, aber es macht auch Spaß. Und sie sagt, die vielen Nicht-Mitmacher, die habe ich immer erfolgreich ignoriert. Mit denen zu arbeiten macht sowieso keinen Spaß. Und einen Mehrwert insofern hat sie auch, als dass sie noch dazu schreibt, über die Jahre haben sich viele Freundschaften aus dieser freiwilligen Arbeit entwickelt. Die möchte ich nicht missen und denen schickt sie an der Stelle auch viele Grüße. Wie sind Ihre Erfahrungen mit freiwilliger Arbeit? Und das kann ja auch durchaus unorganisiert sozusagen im Alltag sein, ohne eine Organisationen, Verein oder so im Rücken. 0331 70 99 111.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
So sieht's aus. Und wir sprechen über uns, also über uns alle und über die Frage, was hält uns als Gesellschaft zusammen? Ganz zu Beginn habe ich einen O-Ton oder zwei gespielt von Frank-Walter Steinmeier, dem Bundespräsidenten. Und der wünscht sich ja allgemein mehr Engagement und sagt, ohne geht's nicht. Und das stößt bei Ricarda auf Widerspruch.
Ehrenamt kostet so viel Kraft und das dann zusätzlich zu seinem Job zu machen, finde ich eigentlich den falschen Ansatz. Und deswegen denke ich, da reden jetzt Leute wie Herr Steinmeier, die wirklich die so viel Geld verdienen und erwarten dann aber so von dem Bürger, dass er sich zusätzlich zu seinem Job auch noch ehrenamtlich engagiert. Sonst funktioniert die Demokratie nicht. Das ist ja schon eine Drohung. Das gefällt mir nicht.
Das gefällt mir nicht, sagt Ricarda. Haben wir hier aber auch schon von einer anderen Hörerin gehört, die sagt, guckt euch an, was los ist in Ländern, wo Zivilgesellschaft nicht arbeitet, nicht arbeiten kann und darf. So geht's ja wohl nicht. Da wollen wir nicht hin. Also wie jetzt mehr gesellschaftliches Engagement? Und wenn ja, von wem sind da die Arbeitnehmenden außen vor oder doch mitgedacht? Sie haben da bestimmt Erfahrungen zu. 0331 70 99 111. Das ist die Nummer für Ihre Meinung. Und wenn Sie finden, dieses ganze Thema ist aber sowas von Grütze, dabei gibt es viel Dringlicheres, ja, dann müssen Sie uns das bitte schreiben. Und zwar per Mail an dieweber@radio1.de. Da sammeln wir Ihre Themenvorschläge für diese Sendung. Es macht uns klüger, es macht uns empathischer und es verbindet uns als Gesellschaft und darüber hinaus weltweit. Das war die Hoffnung der Enthusiasten, die dermal einst angefangen haben mit der zivilen Nutzung dieses neuen Dings namens Internet. So über den Daumen, 25 oder 30 Jahre später, wird das schon nicht mehr so gepriesen. Da hat sich Ernüchterung breit gemacht. Das Netz ist eine Hassschleuder. Auf Plattformen rasseln unterschiedliche Meinungen gegeneinander und manche User werden mit Hass und Anfeindungen überzogen. Das Netz ist eine Vernetzungsstelle gegen Hate Speech und Netz leitet sich davon nett ab, wird also mit Doppel-T geschrieben. Und Nadine Brömme ist die Geschäftsführerin. Schönen guten Morgen, Frau Brömme.
Schönen guten Morgen.
Stimmt es denn überhaupt, dass Hate Speech zunimmt? Also wie lässt sich das denn messen? Das ist ja total subjektiv, was ich sehe.
Erstmal stimmt es, dass Hate Speech zunimmt und es lässt sich tatsächlich auch messen. Es ist natürlich ein bisschen differenzierter. Man kann jetzt nicht die Hate Speech insgesamt messen, aber es gibt zum einen die Möglichkeit, über Meldestellen zu gehen, weil viele Hassdelikte im Netz auch tatsächlich gemeldet werden inzwischen. Das hat auch über die Jahre zugenommen. Dann gibt es noch die aktuellen Umfragen, wie zum Beispiel die Forsa-Umfragen aus 2021. Oder auch aus 2019 gab es eine repräsentative Studie zur Wahrnehmung von Hass im Netz. Und es gibt natürlich die Delikte, die tatsächlich auch nicht nur gemeldet werden, sondern die auch zur Anzeige gebracht werden.
Jetzt könnte man aber ja vielleicht sagen, gut, ein Ort, an dem sich viele treffen, wo viel los ist, da ist halt nun mal auch viel Reibung. Ist das insofern oder ließe sich das auch betrachten als ein statistisches Phänomen?
Ja, also dass erstmal mehr Menschen zusammenkommen und sich auch austauschen, ist ja per se nichts Schlechtes. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Das sieht man ja zum Beispiel gerade auch, obwohl das natürlich ein negatives Beispiel ist, aber das, was daraus passiert an den aktuellen Protesten im Iran, dass Menschen auch andere Menschen mobilisieren können, um zum Beispiel gegen Menschenrechtsverletzungen in dem Fall vorzugehen. Problematisch wird es dann, wenn rechtsextreme Gruppen oder auch andere extremistische und demokratiefeindliche Gruppen das Internet oder die digitalen Räume instrumentalisieren, um eben zu mobilisieren. Das heißt, es gibt oft und auch immer häufiger koordinierte Kampagnen, um entweder ein aktuelles Thema zu kapern, wie zum Beispiel die aktuelle Energiekrise, und dann Menschen zu mobilisieren als AnhängerInnen oder eben auch um Hasskampagnen gegen Einzelne, zum Beispiel Aktivisten oder Menschen, die Diskriminierungserfahrungen machen oder auch PolitikerInnen zu starten.
Okay, dann lassen Sie uns mal wirklich konkret reingehen in den vernetzten Alltag. Ich sehe einen Post, der ist klar beleidigend, vielleicht sogar bedrohend. Was mache ich? Solidarisiere ich mich mit der angegriffenen Person, weise ich die Person, die, wenn wir mal sozusagen Gnade vor Recht ergehen wollen, vielleicht unbedacht sowas rausgerülpst hat, weise ich die darauf hin, dass es nicht okay ist oder schicke ich das gleich an Stellen, die das weiterverfolgen?
Ja, auch da würde ich nochmal differenzieren. Also zum einen gibt es die Möglichkeit, dass man das beobachtet auf einer Medienseite zum Beispiel von einem großen Medienhaus auf Facebook oder Twitter oder einem anderen sozialen Dienst, wo es um aktuelle Meldungen geht, wo sich dann eine Diskussion darunter entspinnt. Und wenn man sieht, dass da tatsächlich, also wie Sie eben auch, wie Sie sagten, dass da Menschen wegen ihrer Religion oder Hautfarbe oder auch aus anderen Gründen angegriffen werden und diskriminiert werden, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich selbst dazu natürlich in der Verfassung fühlt, Gegenrede nennt sich das, einen Kommentar dazulassen, um zu zeigen, dass das eben nicht die Meinung aller ist, die da auch mitlesen. Also es geht vor allem um die Menschen, die mitlesen und eben diskriminierende Kommentare sollten nicht unkommentiert stehen gelassen werden. Oder was auch in so einem Fall schon mal helfen kann, ist einfach ein Like zu hinterlassen für einen dieser Gegenrede-Kommentare, der das sozusagen wieder in ein anderes Licht rückt sozusagen.
Jetzt, jetzt gibt es Sie, also Beratungs-, also eine Vernetzungsstelle wie das Netz. Es gibt Beratungsstellen wie HateAid. Also in den letzten Jahren ist da eine Menge passiert. Es haben sich Organisationen gefunden und geformt, die dann helfen. Und es gibt auch, würde ich schon sagen, zunehmend ein politisches Bewusstsein, dass da hingeguckt werden muss, was Strafbarkeit betrifft, was Transparenz betrifft. Wie gucken Sie bei diesem ganzen Thema, mit dem Sie ja da jeden Tag umgehen beruflich, wie gucken Sie da in die Zukunft? Also denken Sie, die Qualität unserer politischen Debatten könnte dann auch wirklich wieder besser werden oder nimmt die ab?
Also ich, also das, was Sie sagen, dass sich einiges auch entwickelt, das ist durchaus richtig. Es gibt mehr Initiativen, auch mehr Beratungsstellen und auch mehr Mittel sozusagen für Initiativen, die etwas gegen Hass im Netz tun. Auch die Rechtsdurchsetzung wird besser, aber es ist auf jeden Fall noch wahnsinnig viel Luft nach oben, weil das Internet einfach viele Jahre als eine Art rechtsfreier Raum irgendwie gehandhabt wurde, wo einfach viele Delikte nicht geahndet wurden. Und das ist auch nach wie vor nicht der Fall, in vielen Fällen tatsächlich. Und wenn man so nach vorn guckt, was ein riesengroßes Problem auch ist, dass immer mehr Online-Hass auch in das in den analogen Raum umschlägt sozusagen. Also ist ganz klar, dass man das nicht trennen kann, weil viele Amts- und MandatsträgerInnen auch angegriffen werden oder auch der Mord an Walter Lübcke, die Anstiege in Halle und Hanau sind eigentlich Indizien dafür, dass es nicht besser wird, sondern dass es einfach ein großes Problem ist, was wir hier vor uns haben. Und deswegen ist es auch umso wichtiger, dass die Forderungen, die wir zum Beispiel als das Netz, aber eben auch andere zivilgesellschaftliche Organisationen immer wieder äußern, dass dem auch nachgekommen wird. Und um ein Beispiel zu nennen, also zum Beispiel
kurz bitte, Frau Prümmel.
Personal und Kompetenzen bei Polizei und Staatsanwaltschaften.
Das Problem, über das wir besprochen haben, ist eins, mit dem Nadine Brömme als Geschäftsführerin der Vernetzungsstelle Das Netz jeden Tag umgeht, nämlich Hate Speech und die Auswirkungen dann in alles Weitere, auch rein beispielsweise in Gerichtsverfahren, wie eben besprochen und gehört. Besten Dank für Sie, für das Gespräch mit Ihnen und für die Zeit heute Morgen.
Gerne, danke.
Adieu. James Winston McMorrow, Heads Look Like Drums. Und wenn Sie denken, Mensch, von dem würde ich mir aber mal mehr ansehen und anhören, können Sie natürlich machen, beispielsweise auf radio1.de, denn er war hier im vergangenen Monat für ein Lounge-Konzert und das können Sie nachsehen und nachhören. Und damit sind wir schon fast bei dem Thema, das Jacqueline anbringt, wenn ich frage, was hält uns denn als Gesellschaft zusammen? Und Ihre Antwort lautet Kultur.
Also ich glaube daran, dass uns die Kultur vor allem zusammenhält und die Kunst, gemeinsam Kultur erleben, gemeinsam tolle Erlebnisse haben auf Ausstellungen, auf Konzerten, zu Lesungen. Wir haben ein schönes Gefühl dabei, wir fühlen uns verbunden und für mich ist das ein ganz großes Plus in dieser Gesellschaft, dass wir wahrnehmen, dass wir die besuchen vor allen Dingen und gemeinsame tolle Erlebnisse haben.
Und Ralf hat das hier beizutragen.
Mir sind zwei Sachen wichtig. Der Zusammenhalt in der Bevölkerung kommt nicht unbedingt nur oder ausschließlich oder wie auch immer durch Ehrenamt, durch soziales Engagement etc., sondern ich finde, dass wir alle zusammenhalten müssen im Sinne von jeder ist auf jeden angewiesen. Das heißt, jeder muss mal einen Schritt zurückgehen und erst mal da anfangen zu sagen, okay, wir brauchen uns alle. Wenn das verstanden wird, glaube ich, sind wir ein ganzes Stück weiter.
Stimmen Sie zu? Haben Sie Widerspruch oder vielleicht ein Beispiel dafür? Immer her damit 0331 70 99 111. Sufjan Stevens und Angelo de Augustine, Back to Oz. Hören Sie hier auf Radio 1 um 11.36 Uhr in der Sendung, in der wir heute diskutieren, was hält uns denn als Gesellschaft zusammen? Und dazu geschrieben hat mir S. Langbein und reibt sich an der Begrifflichkeit sozial schwache Menschen und weist darauf hin, die sind nicht sozial schwach, sondern finanzschwach. Aber es sind diese Finanzschwachen, die oft viel Ehrenamtliches bringen, also die sozial stark sind. Allerdings, unsere Gesellschaft verarmt leider in der Masse seit Jahren. Die Schere geht immer weiter auseinander. Wichtig wäre von den Finanzstarken endlich Solidarität zum Beispiel angemessen an den an angemessenen Steuern orientiert einzufordern. Das traut oder traute sich aber leider keine Regierung der vergangenen Jahre, auch kein Bundespräsident. Und das ist die Volte zurück zu den zwei O-Tönen von Frank-Walter Steinmeier, die ich Ihnen vorgespielt habe zu Beginn dieser Sendung. Stimmen Sie dem zu? Also, um sozusagen meinen bündigen Hauptsatz zusammenzufassen, sind es Steuern, die uns zusammenhalten, und müssten die vielleicht anders erhoben werden, wenn wir auch an die Entlastungspakete denken der vergangenen Wochen und Monate, kann man sich ja durchaus auch fragen, ob es okay ist, da die Gießkanne zu nehmen, statt zu gucken, wo ist denn jetzt der Bedarf groß und wo ist er kleiner. 0331 70 99 111. Wir diskutieren heute über das, was uns als Gesellschaft zusammenhält. 40% der Menschen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich. Das ist eine ganz stattliche Anzahl. Und eine Einrichtung wie das Technische Hilfswerk lebt von diesem Engagement. Über 80.000 Menschen engagieren sich in Deutschland für das THW und helfen dann, wenn Hilfe nötig ist, beispielsweise nach Katastrophen. Henning Zanetti ist der Pressesprecher beim THW und ich wünsche Ihnen erstmal einen schönen guten Morgen, Herr Zanetti.
Ja, herzlichen Dank und vielen Dank für die Einladung.
Ein Experte hat uns gesagt, der gesellschaftliche Zusammenhalt in Deutschland, der sei ziemlich gut, soweit er den messen kann. Allerdings würden Krisen wie die, die wir aktuell erleben, also Inflation, steigende Preise, sowas würde dazu beitragen, dass viele Menschen erstmal gucken müssen, wie komme ich überhaupt über die Runden? Und gesellschaftliches Engagement könnte da schon sowas wie eine Delle abbekommen. Sehen Sie das schon beim THW bei der Beteiligung?
Das sehen wir im Moment bei uns nicht, eher das Gegenteil. Wir haben ja jetzt seit einigen Jahren immer wieder Ereignisse auch gehabt, Starkregenereignisse, andere Dinge, wo Menschen auf uns aufmerksam geworden sind, die vielleicht auch früher nicht auf uns aufmerksam geworden sind. Und wir verzeichnen jetzt eigentlich seit mehreren Jahren einen stetigen Zuwachs an Interessentinnen und Interessenten, die sich beim THW engagieren wollen. Sowohl ab 18 jetzt in der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk als auch in der THW-Jugend, die ein Verein ist.
Okay, tatsächlich ging mir das auch so. Also von mir haben Sie mehr Aufmerksamkeit bekommen im vorletzten Sommer nach der Flutkatastrophe. Da habe ich Ihre riesigen, schlammverdreckten Fahrzeuge kreuz und quer auf den deutschen Autobahnen gesehen, auf dem Rückweg aus Gebieten wie dem Ahrtal. Da habe ich auch gedacht, das bringt Ihnen mit Sicherheit Aufmerksamkeit. Was müsste ich denn mitbringen, wenn ich mich bei Ihnen als Helferin ja doch in gewisser Weise ausbilden lassen will? Brauchen Sie Leute, die, keine Ahnung, physikalische Kenntnisse haben, weil es darum geht, Brunnen zu errichten, die medizinische Kenntnisse haben, oder können Sie jeden und jede gebrauchen?
Bei uns ist jeder und jede willkommen, auch unabhängig von der Nationalität, vom Geschlecht etc. Das ist uns ganz wichtig zu sagen. Es ist eine Bekennung zum Demokratie erforderlich. Das ist auch in unseren Leitsätzen hinterlegt. Und Sie haben jetzt gerade angesprochen, brauche ich eine technische Vorkenntnis? Nein, brauchen Sie nicht. Also es sind natürlich Menschen willkommen, die eine technische Ausbildung mitbringen, aber sie brauchen die nicht. Sie kommen zu uns, gucken, wo ist ein Ortsverband, fragen da an, gucken über unsere Webseite, zum Beispiel jetzt thw.de, und dann kriegen sie im Ortsverband eine Ausbildung kostenlos. Die dauert so je nachdem ein halbes Jahr, schließt mit der Prüfung an, und dann werden sie erstmal an alle technisches Equipment herangeführt. Und dann können Sie im weiteren Verlauf, wenn Sie Helfer sind oder Helferin, auch durch Weiterqualifikationen ganz verschiedene Tätigkeiten im THW machen, bis hin zur Auslandsarbeit. Alles im ehrenamtlichen Bereich, alles kostenlos und alles mit ganz viel Hilfe, damit man das auch schafft.
Jetzt haben Sie ja diesen Aufmerksamkeitsboost durch die Flutkatastrophe angesprochen. Gut, jetzt habe ich vielleicht bei Ihnen diese Ausbildung durchlaufen und stelle fest, die Notfälle, bei denen ich ran müsste fürs THW, richten sich weder nach meinem Dienstplan noch nach dem, keine Ahnung, Geburtstagskalender in der Familie oder sowas. Da kann ich dann schon schlecht sagen, heute passt es mir leider nicht, oder kann ich das doch?
Das können Sie natürlich bis zu einem gewissen Grad auch. Also das THW hat eine gewisse Flexibilität, aber wir sind natürlich auch darauf angewiesen, dass, wenn wir Einsätze haben, möglichst viele Menschen dann an Bord sind und dabei helfen. Das THW hat einen kleinen Vorteil im Moment noch. Das ist, dass zum Beispiel Verdienstausfälle bezahlt werden gegenüber den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. so dass das THW auch außerhalb von Katastrophenzeiten, das ist gesetzlich festgeschrieben, da vielleicht an einigen Stellen manchmal etwas flexibler ist als in anderen Bereichen. Das soll ja aber auch an verschiedenen Stellen für andere Hilfsorganisationen etc. gegebenenfalls verändert werden. Das ist jedenfalls in der Diskussion. Und mir ist noch eine Sache wichtig. Das THW ist natürlich, wenn Sie Technik sagen, denkt man natürlich erstmal wahrscheinlich an Männer, die das machen etc. Wir haben in der Zwischenzeit über 15% Frauen im Ehrenamt und ich möchte das auch an der Stelle auch nochmal sagen, es ist zwar Technik, aber Sie können sich durch die Ausbildung daran tasten und ich kann immer nur dafür werben, kommen Sie zum THW, auch gerade Frauen, junge Frauen, auch Mütter vielleicht. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, dass Sie im THW sich engagieren können und sind da auch sehr flexibel.
Jetzt schildern Sie uns hier eigentlich ein rosiges Bild, was Ihre Arbeit mit Freiwilligen betrifft. Ich weiß aber, dass beispielsweise einige freiwillige Feuerwehren befürchten, dass sie bald nicht mehr genug Leute finden, die bei Ihnen mitmachen. Sind Sie optimistisch, dass sich das THW solche Sorgen nicht machen muss?
Nein, wir gucken natürlich auch darauf, wie entwickelt sich das gesellschaftlich. Welche Trends gibt es? Es werden zukünftig weniger Menschen verfügbar sein. Die Menschen werden älter sein. Aber da gucken wir eben auch drauf, welche Angebote wir schaffen können. Und es hängt halt ganz viel damit auch zusammen, dass man dafür wirbt und auch natürlich die Rahmenbedingungen schafft, dass ein Engagement möglich ist, vielleicht auch zukünftig mit größerer Flexibilität. Das diskutieren wir im THW durchaus auch, genauso wie mit unseren Partnerinnen und Partnern im Bevölkerungsschutz, mit den Feuerwehren, Hilfsorganisationen. Da sind wir mit allen eng vernetzt.
Sagt Henning Zanetti und der ist der Pressesprecher vom THW, dem Technischen Hilfswerk. Ich bedanke mich fürs Gespräch.
Herzlichen Dank.
Werden hier fast schon euphorisch, die Sterne. In dieser Sendung, in der wir darüber diskutieren, was uns als Gesellschaft zusammenhält und reichlich konsterniert, klingt Andreas.
Wenn die allgemeine Wertschätzung und der Respekt voreinander noch da wäre, dann würden vielen Leuten sicherlich der Einsatz für die Allgemeinheit viel einfacher und viel leichter fallen. Es hat doch keiner mehr Respekt vom anderen. Ob das im Supermarkt ist, jeder ist sich selbst der Nächste und der Horizont, wenn überhaupt, nur bis zum Tellerrand.
Also wenn Andreas mitgemacht haben sollte bei unserer Umfrage, wie begegnen mir Menschen im Alltag, dann würde er sich bei den 17% wiederfinden, die gesagt haben, meist oder eher respektlos. Allerdings, gute Nachricht, das bedeutet 83% haben geklickt, meist oder eher respektvoll. Also an der Stelle eine große Mehrheit, zumindest in unserer Online-Umfrage. Und von guten Erfahrungen berichten kann auch Marianne.
Wir sind beide über 80, können kein Ehrenamt mehr ausführen, haben aber früher bei der Kirche sowas gemacht. Und heute ist es so, ich muss mal dazu sagen, wir wohnen in Westend und wir wohnen hier 40 Jahre. Und untereinander ist es hier einfach so, im Haus wird uns geholfen. Die Nachbarn sind lieb, unter uns sind sie lieb. Also, dass wir hier sozial richtig eingebunden sind. Das Klima ist einfach gut. Wissen Sie? Und das reicht schon, wenn jemand mit einem fröhlichen Gesicht geht. Reagieren die anderen sofort.
Also eine gute Nachbarschaft eingebunden sein, wäre dann vielleicht die Definition von einem guten gesellschaftlichen Zusammenhalt. Davon hat uns Marianne berichtet. Was haben Sie zu berichten? 0331 70 99 111. Wir sprechen in dieser Sendung seit 10 Uhr über den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und dann müssen wir natürlich, wenn wir drüber sprechen, auch darüber sprechen, wie wir darüber sprechen und wie wir miteinander sprechen. Sind unsere Gespräche, vielleicht auch Streitigkeiten, insgesamt rauer und respektloser geworden? Die Meinung, Ihre Meinung zu diesem Thema haben wir auch abgefragt über die sozialen Medien. Und da schaut meine Kollegin Wiebke Körnecke rein. Hi Wiebke.
Hallo Katja.
Und wie sieht's aus?
Ja, tatsächlich, auf Instagram haben wir gefragt, welche Erfahrungen Sie in diesen jetzigen Zeiten von Pandemie, Inflation und seit diesem Jahr auch Krieg in Diskussion gemacht haben. Und die Antworten gehen da sehr eindeutig in eine Richtung, um nur mal ein paar Stichworte zu nennen. Also Uneinsichtigkeiten, Beharren, Aggressionen, starke Emotionen, verhärtete Fronten und zu viel Populismus. Ja, schon ziemlich eindeutig. Nicht ganz so klar ist das Ergebnis bei der darauffolgenden Frage. Da konnten Sie den Satz vervollständigen, Menschen im Alltag begegnen mir in der Regel und überwiegend respektvoll. Das war das Beste, was wir angeboten haben, sagen 28%. Eher respektvoll, sagen immerhin noch 51%, allerdings sagen auch 17% eher respektlos und 4% ganz respektlos.
Ja, tatsächlich sah es bei uns in der Online-Umfrage ähnlich aus, bedeutet aber eben großes Übergewicht auf der Seite des respektvollen Umgangs. Jetzt konnten sich ja die Hörerinnen und Hörer auch auf Facebook beteiligen und da haben wir gefragt, diskutieren wir respektvoll? Also ob in Familie, Freundeskreis, Fernsehen, sozialen Medien, war auch nochmal extra Thema hier in der Sendung, gelingt es denn gemeinhin, sich sachlich auszutauschen?
Na, da kamen natürlich viele Antworten, die sich speziell auf Diskussionen in den sozialen Netzwerken bezogen, wie zum Beispiel von Sarah Sladek oder Sarah Sladek. Sie sagt, man will ja nicht wirklich diskutieren. Man schreibt, was man denkt zu einem Post und hofft, dass es möglichst viele genauso sehen und zustimmen. Eine andere Meinung sieht man als Angriff, besonders wenn sie unfreundlich geäußert wird, was fast immer der Fall ist, sagt sie. Und diejenigen, die einem widersprechen, wollen ebenfalls nur erklären, dass man im Unrecht ist und sie im Recht. Daher sind Diskussionen, in Anführungszeichen, in sozialen Netzwerken, wo man die anderen nicht kennt, komplett sinnlos. Es führt nur dazu, dass sich die Gemüter erhitzen und sich gegenseitig hochgeschaukelt wird. Und Janine Bund, die sieht es genauso und zieht daraus ihre Konsequenzen. In sozialen Netzwerken diskutiere ich nicht. Anmerkung der Redaktion, außer jetzt bei uns. Und warum? Mir ist die Zeit, welche ich dafür aufbringen würde, zu wertvoll, sagt sie. Warum über Meinungen und Haltungen ärgern von Personen, die ich wahrscheinlich im Leben niemals treffen werde? Nico Bobic sagt, im Internet bringt eine Diskussion eh nichts. Die eine Hälfte sind Trolle, die versuchen, gezielt Stimmung zu machen und die andere Hälfte sind Menschen, die ihre Meinung kundtun. Keiner von denen wird einsichtig und würde sagen, ja, du hast recht. Und er kommt trotzdem zu dem Schluss, irreführenderweise, in dem Sinne, freie Meinungsäußerung in den sozialen Medien finde ich super cool, Diskussion dagegen einfach nur dämlich. Und dann kommt ein Julian Weikinis. Er ergänzt einen ganz interessanten Aspekt und sagt, vieles, was in den letzten 3 Jahren passiert ist, politisch sowie gesellschaftlich, ist eigentlich nur zu belächeln, meint er. Es ist lustig zu sehen, wie bunt das Meinungsspektrum gegenüber Tatsachen und Fakten ist und wie hoch die persönlichen ideologischen Mauern gebaut werden, um genau hinter diesen Mauern Tatsachen und Fakten und vor allem die Realität zu verstecken. Objektiv betrachte er das als Realsatire und aufgrund seines Alters nimmt er das alles nicht mehr so ernst. Da fragt ich mich nur noch. Ab wann ist denn da dieses Alter, in dem man alles nicht mehr so ernst nehmen kann?
Keine Ahnung. Ja, also ich meine, vielleicht kann man ja sogar dem versuchen, was Gutes abzugewinnen und zu sagen, klingt so, als würde die Person ein bisschen entspannter und relaxer in die Welt gucken, aber klingt natürlich auch nach einer guten Portion Resignation oder
ja, so sehe ich das
so
auch,
quasi ja. Hat ja eh keinen Sinn, ne?
Also es ist schon wirklich ein düsteres Bild, das sich da abbildet in den sozialen Medien, vor allem auf den Plattformen von Facebook. Da sieht es wirklich sehr rüpelig und respektlos aus. Zum Schluss gibt es noch einen Kommentar, den finde ich, der bringt es sehr gut auf den Punkt. Und zwar sagt Corey McMillan, ich glaube, es ist eine Frau, sie findet, dass viele Menschen den eigenen Ansprüchen an Meinungsverschiedenheit, Freiheit und Gleichbehandlung demgegenüber überhaupt nicht gerecht werden.
Also
das passt das ganz gut zusammen.
Genau, erstmal vor der eigenen Türe kehren. Vielen Dank, Wiebke.
Sehr gern.
Jeder für sich selbst, was hält uns noch zusammen? Darüber haben wir heute gewebert und ich bedanke mich schon mal für den ganzen Input. Wenn Sie vielleicht mal wieder am gesellschaftlichen Zusammenhalt verzweifeln wollen, empfehle ich Ihnen die Kommentarfunktion von allen möglichen Online-Diensten, egal ob Facebook oder Twitter, oder Sie gehen auf Seiten von großen Medienhäusern und gucken, was da so unten drunter los ist unter den Artikeln in den Kommentaren. Ufts, eine Möglichkeit, etwas gegen diskriminierende Kommentare zu unternehmen, hat hier in der Sendung Nadine Brömme beschrieben. Die ist Geschäftsführerin von Das Netz. Das ist die Vernetzungsstelle gegen Hate Speech.
Und wenn man sieht, dass da Menschen wegen ihrer Religion oder Hautfarbe oder auch aus anderen Gründen angegriffen werden und diskriminiert werden, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich selbst dazu natürlich in der Verfassung fühlt, da ja Gegenrede nennt sich das, einen Kommentar dazulassen, um zu zeigen, dass das eben nicht die Meinung aller ist, die da auch mitlesen. Und eben diskriminierende Kommentare sollten nicht unkommentiert stehen gelassen werden. Oder was auch in so einem Fall schon mal helfen kann, ist einfach
ein Like zu hinterlassen für einen dieser Gegenrede-Kommentare, der das sozusagen wieder in ein anderes Licht rückt.
Das Ehrenamt haben wir ja auch besprochen. Das ist eine Säule, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt auf jeden Fall stützt. Das haben Sie uns auch beschrieben und bestätigt in Ihren zahlreichen Anrufen und mit dem beschriebenen Engagement. Und bei den vielen Krisen und Problemen, die sich ja aktuell stapeln, könnte man ja wohl annehmen, dass Menschen, die sich tatsächlich ehrenamtlich betätigen wollen, dass die weniger werden. Dass viele sagen, ey Leute, ich habe andere Probleme. Aber Henning Zanetti, der ist Pressesprecher beim THW, beim Technischen Hilfswerk, der konnte mir das nicht bestätigen und sagt, eigentlich ist eher das Gegenteil der Fall.
Wir haben ja jetzt seit einigen Jahren immer wieder Ereignisse auch gehabt, Starkregenereignisse, andere Dinge, wo Menschen auf uns aufmerksam geworden sind, die vielleicht auch früher nicht auf uns aufmerksam geworden sind. Und wir verzeichnen jetzt eigentlich seit mehreren Jahren einen stetigen Zuwachs an Interessentinnen und Interessenten, die sich beim THW engagieren wollen. Sowohl ab 18 jetzt in der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk als auch in der THW-Jugend.
Die Gründe für ein Ehrenamt, die können ganz vielseitig sein. Für Hörerin Claudia ist es die Stärkung einer Gesellschaft, die unsere, so sagt sie das, ganz deutlich unterscheidet und abgrenzt von totalitären Regimen.
Ich habe 2 Ehrenämter. Die sind nicht besonders aufwendig, aber die mache ich, weil ich davon überzeugt bin, dass wir ohne die Zivilgesellschaft komplett verloren wären. Das sieht man meiner Meinung nach an Diktaturen in verschiedenen Ländern, wo die Zivilgesellschaft zerstört wurde. Allerdings nimmt es die Politik und den Staat nicht aus der Verantwortung.
Hörer Ralf dagegen meint, dass wir eine klare Grundsätzlichkeit erstmal anerkennen und begreifen müssen, damit nicht am Ende jeder für sich alleine dasteht.
Mir sind 2 Sachen wichtig. Der Zusammenhalt in der Bevölkerung kommt nicht unbedingt nur oder ausschließlich oder wie auch immer durch Ehrenamt, durch soziales Engagement etc., sondern ich finde, dass wir alle zusammenhalten müssen im Sinne von jeder ist auf jeden angewiesen. Das heißt, jeder muss mal einen Schritt zurückgehen und erst mal da anfangen zu sagen, okay, wir brauchen uns alle. Wenn das verstanden wird, glaube ich, sind wir ein ganzes Stück weiter.
Super natürlich, wenn das dann so klappt wie in der Nachbarschaft von Marianne.
Wir sind beide über 80. Können kein Ehrenamt mehr ausführen, haben aber früher bei der Kirche sowas gemacht. Und heute ist es so, ich muss mal dazu sagen, wir wohnen im Westend und wir wohnen hier 40 Jahre. Und untereinander ist es hier einfach so, im Haus wird uns geholfen. Die Nachbarn sind lieb, unter uns sind sie lieb. Also, dass wir hier sozial richtig eingebunden sind. Das Klima ist einfach gut. Wissen Sie? Und das reicht schon, wenn jemand mit einem fröhlichen Gesicht geht. Reagieren die anderen sofort.
Diese Sendung hier, die liegt in den letzten Minuten und die funktioniert ja so. Sie haben ein Thema, das Sie umtreibt, das Sie bewegt, wo Sie denken, da können viele was zu sagen. Dazu gibt es viele unterschiedliche Haltungen mutmaßlich. Dann schicken Sie uns gerne diesen Themenvorschlag an dieweber@radio1.de. Und ich denke, das Thema, das wir in der kommenden Woche diskutieren wollen, ist vielleicht eins, zu dem Sie viel beizutragen haben und was vielleicht auch irgendwie so ein bisschen anschließt an das, was wir heute besprochen haben. Denn nächste Woche reden wir unter der Überschrift, wenn wir nicht mehr abschalten können, vom Leben in der Nachrichtenflut. Das kennen Sie mit Sicherheit. Ständig Push-Meldungen, wobei ich sagen muss, mich wundert es dann auch manchmal, was zur Push-Meldung gemacht wird, was jetzt mein Leben nicht so ganz fürchterlich beeindruckt oder beeinflusst. Aber es gibt jede Menge Meldungen, die beeindruckt Ihr Leben und auch meins und beeinflusst es. Die ganzen schlechten Meldungen der vergangenen Monate, der Klimawandel, die Erderhitzung, die uns eigentlich seit Jahren, seit Jahrzehnten begleiten. Ja, und wie verhalten Sie sich dazu? Also tun Sie sich das alles rein? Kleben Sie an jedem Live-Ticker? Oder sagen Sie, nee, es gibt Tage, Stunden oder meinetwegen Tagesbereiche, in denen bleiben die Endgeräte aus? Wie gehen Sie um mit diesem Überangebot an Nachrichten und darunter ja, wie Sie alle wissen, sehr, sehr viele schlechte? Das möchten wir wissen. Vielleicht haben Sie da jetzt schon was beizutragen auf unseren Radio 1 Anrufbeantworter unter 0331 70 99 555.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.